Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Ich weiß, was ich kann, trotzdem ab und an kommt Zweifel daran. Ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Ne Pause. 3 Tage am Meer. Und ich weiß wieder, wer ich bin. 3 Tage am Meer. Und ich weiß wieder, wer ich bin. Und alle anderen.
Ja, 3 Tage am Meer. Die können schon manches bewirken, gerade wenn man da auch mal runterkommen kann. Anne Neukantereit war das. Ja, Deutschland im Ferienmodus. In allen Bundesländern sind zurzeit Sommerferien und vielleicht haben Sie ja auch gerade frei. Was tun Sie dann? Was ist es, was Ihnen Erholung verschafft? Darüber werden wir heute hier sprechen. Wir machen Urlaub, beziehungsweise wie machen wir Urlaub? Wie machen wir ihn richtig? Gibt's das überhaupt, richtig Urlaub machen? Und lässt Ihr Job Sie da auch wirklich los? Oder kommt doch mal der Anruf von der Kollegin, dem Kollegen? Juckt es Sie auch mal, in die Mails reinzuschauen? Oder haben Sie das Gefühl, das wirft Sie aus der Bahn, wenn es um den Erholungseffekt geht? Also bloß nicht, aber mal eben die Mails checken. Weg vom Alltagstrott, ob am Meer, im Garten, auf dem Balkon. Wie erholen Sie sich und wie halten Sie das mit dem Job in dieser Zeit? Rufen Sie uns an, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, über die Sie unser Hörertelefonteam erreichen. Noch einmal 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Rückrufnummer, wenn Sie in die Sendung gestellt werden mögen. Oder Sie können auch auf Instagram kommentieren. Meine Kollegin Katika Albrecht, die guckt schon rein in Ihre Kommentare, die da schon fleißig eingegangen sind. Nur mal kurz die Mails checken, was machen wir richtig im Urlaub? Wie machen wir richtig Urlaub? Die Frage stellen wir heute und da gehen wir nach hier in der Lebenszeit. Und bei der Beantwortung, da helfen mir natürlich auch Expertinnen. Professor Dr. Laura Wenz ist mit dabei. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Uns zugeschaltet aus Halle an der Saale. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und hier im Studio ist Patricia Tamm. Sie ist Wirtschaftspsychologin, Resilienztrainerin und Referentin Gesundheitsförderung bei der Krankenkasse Pronova BKK. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Frau Tamm, die Pronova BKK, die hat im April eine Befragung vorgenommen. Da geht es unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über 18. Da geht es um die Frage Arbeit und Erholung. Ein Ergebnis, viele erholen sich wohl nicht gut im Urlaub, muss man sagen. Das hat mich sehr überrascht. Jedenfalls haben 43% der Befragten genau das angegeben, dass sie schlecht bis mittelmäßig ausgeruht aus dem Urlaub zurückkehren. Hat Sie das auch überrascht?
Ja, absolut. Also das war tatsächlich ein überraschendes Ergebnis, mit dem wir auch nicht gerechnet haben. Und das zeigt, dass auf jeden Fall ja man Strategien entwickeln muss, wie man sich tatsächlich besser im Urlaub erholen kann, um da auch das Stresslevel zu senken.
Was machen wir falsch?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also viele gehen vielleicht auch mit einem hohen Arbeitspensum im Gepäck in den Urlaub und können das nicht so richtig gedanklich abschalten oder gedanklich wegpacken. Anderen gelingt es vielleicht irgendwie nicht so gut, sich auch im Urlaub richtig zu entspannen. Also ich glaube, ein großer Aspekt ist, dass man gedanklich sehr stark noch bei der Arbeit hängt.
Wenn der Haupturlaub ansteht, man weiß, man ist eine Weile weg, da wollen viele alles vom Tisch haben. Ist ja vielleicht auch verständlich, zeigt auch die Befragung. Aber auch nach dem Urlaub leistet mehr als die Hälfte der Befragten Überstunden. Das heißt, der Stress geht vor dem Urlaub los eigentlich, muss man sagen, ne?
Genau, eigentlich schon. Also tatsächlich könnte man natürlich da auch vorbeugen mit einem guten Selbst- und Zeitmanagement, dass man frühzeitig anfängt mit der Planung, frühzeitig Dinge delegiert, die einfach selber nicht mehr zu schaffen sind, damit man eben nicht mit Stress wieder aus dem Urlaub zurückkehrt.
Und da gehen wir auch noch genauer drauf ein, was können wir eigentlich auch schon vor dem Urlaub tun, was können wir dann während des Urlaubs tun und was hinterher, das sind die Fragen, die uns hier beschäftigen werden. Vielleicht können wir den ein oder anderen Rat den Hörerinnen und Hörern ja auch mitgeben. Die Befragung hat auch gezeigt, dass es durchaus generationenabhängig ist, inwieweit man sich auch vor Ort dann im Urlaub stressen lässt. Welche Altersgruppe ist besonders betroffen und welche ist entspannter?
Tatsächlich haben wir in unserer Studie der Punova BKK herausgefunden, dass die Gen Z, also die unter 30-Jährigen, besonders stark belastet sind. Also tatsächlich da am meisten dran zu knabbern haben mit dem Arbeitspensum vor und nach dem Urlaub und die meisten Überstunden auch machen in dem Rahmen.
Und dann ist der Urlaub da mit Vollgas rein in die Erholung. Kann das funktionieren?
Es kann, je nach, also es ist vom Typ natürlich abhängig, es muss aber nicht. Und es ist in vielen Fällen eben so, dass es eben nicht gut gelingt und dass man dann den Urlaub nicht so nutzen kann, wie es eigentlich die Erholungszeit sein soll.
Mhm. Denn der Urlaub ist da, haben wir gesagt, dann muss sich irgendwie die Erholung einstellen. Stellen wir uns da auch ein bisschen unter Druck?
Mit Sicherheit. Also man sagt ja auch, oder wir wissen aus der Psychologie, dass wir gerne einen leeren Schreibtisch hinterlassen und lieber irgendwie alles abgearbeitet haben, als praktisch mit ganz vielen offenen To-Dos in den Urlaub zu starten. Das ist ganz normal. Das zeigt zum Beispiel auch der Zeigarnik-Effekt aus der Psychologie, ist ganz spannend, weil wir uns eben leider an unerledigte Aufgaben sehr viel besser erinnern können als an erledigte Aufgaben. Und deswegen machen wir uns da wahrscheinlich auch doppelt Druck, möglichst wenig in den Urlaub mit reinzunehmen. Aber das gelingt eben nur mit einem guten Selbst- und Zeitmanagement.
Dieser Effekt, den Sie da genannt haben, was ist das genau?
Das bedeutet einfach, dass wir uns viel besser erinnern können eben an unerledigte Aufgaben als an erledigte und dass wir praktisch mental diesen Ballast eben mitnehmen, dann eben auch in unseren Urlaub, anstatt eben praktisch frei zu sein von To-Dos und Gedanken im Kopf. Und dieses Belastungsniveau, was wir dann eben im Vorfeld auch aufbauen, das lässt sich dann leider sehr viel schlechter abbauen wieder.
Mm-hmm. Professor Dr. Laura Wenz, Sie sind Erholungsforscherin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Wie ist das bei Ihnen? Sagen Sie lieber, Sie haben sicherlich auch eine Menge auf dem Tisch, lieber abarbeiten oder lieber sagen, bleibt liegen bis nach dem Urlaub?
Tja, ich bin eine ganz große Freundin von realistischen Ansprüchen an sich selbst. Und die Frage ist quasi, ob ich mir den Urlaub erst so richtig notwendig mache, wenn ich vorher 150% gebe. Und die Frage ist natürlich auch, was erwartet mich nach dem Urlaub? Das ist von Job zu Job unterschiedlich, was zusammenkommt während des Urlaubs. Und deswegen ist es zwar komplett richtig, dass man idealerweise im Urlaub gar nicht arbeitet, aber wenn einen es so sehr unter Druck setzt, zu wissen, was noch zu tun ist, dann kann es tatsächlich auch besser sein, mal ganz festgelegt für eine kurze Zeit zu sagen, das mache ich jetzt noch fertig. Dann habe ich es nämlich aus dem Kopf. Wir haben ja diese ganzen Prozesse gerade schon super toll erklärt bekommen. Und tatsächlich gehe ich so auch vor und es nimmt mir persönlich Druck zu wissen, wenn ich etwas nicht schaffe, dann habe ich zur Not diese 2 Stunden Puffer mir eingeplant im Urlaub. Das funktioniert bei mir gut. Das ist aber natürlich auch nicht für jeden und jede was, weil das muss natürlich gut abgesprochen sein mit den Personen, mit denen man auch zusammen in den Urlaub fährt. Mhm. Was ich aber wichtig finde noch als einen zweiten Punkt ist, wenn wir diese Frage von Druck und macht man sich zu viel Druck haben und die Ergebnisse sehen, dass vor allem die Jüngeren sehr schlecht abschalten können im Urlaub und sich schlecht erholen, hängt das auch damit zusammen, dass viele auch unrealistisch hohe Erwartungen an ihren Urlaub haben und die Möglichkeit, wie gut man sich erholen kann. Und wenn diese Erwartungen dann natürlich gar nicht erfüllt werden können, weil es unmöglich ist, dann ist das nochmal doppelt schlecht und schlimm. Deswegen plädiere ich auch ganz stark dafür, zu versuchen, mit realistischen Ansprüchen an den Urlaub ranzugehen und zum Beispiel das Handy beiseite sein zu lassen. Es muss nicht jeden Tag ein Instagram-Post sein.
Jetzt habe ich mehrere Fragen zu dem, was Sie gesagt haben, aber vielleicht bleiben wir mal bei dem Letzteren. Wenn Sie sagen, da gibt es Erwartungen, die wir an den Urlaub haben. Was sind denn richtige Erwartungen? Was sind nicht so gute Erwartungen, die uns eher unter Druck setzen? Was würden Sie da konkret als Beispiel vielleicht benennen können?
Ja, also es ist natürlich sehr individuell, was tatsächlich einem auch gut tut und wie viel man an Erholung erreichen kann. Aber eben zum Beispiel diese Idee, nach draußen eigentlich präsentieren zu wollen, wie toll alles ist. Oder auch, weil wir natürlich sehen bei Instagram zum Beispiel, wenn alle nur die wunderschönen Urlaubsfotos posten oder tolle Videos mit entspannten Kindern, die nie weinen zum Beispiel, dann setzt uns das unter Druck und dann glauben wir sehr schnell, wenn das bei uns nicht so toll läuft, dass dann irgendwas nicht richtig ist, dass dem Erholungseffekt dann entgegensteht. Und deswegen meine ich, entweder Instagram ganz beiseite lassen oder dann wenigstens auch ehrlich sein und sagen, heute hat es geregnet, heute waren die Kinder unzufrieden, heute war ich unzufrieden, das Essen hat heute nicht geschmeckt und so weiter. Und damit so ein bisschen wirklich zu sagen, das gehört eben vielleicht auch zum Urlaub dazu und es muss nicht alles perfekt sein, weil dieses Streben nach Perfektionismus, dann auch noch im Urlaub, neben dem Alltag, das steht dann der tatsächlich guten Erholung im Weg.
Aber das Streben nach Perfektionismus, das hat ja nicht nur mit Social Media Posts zu tun. Da kommen wir aber auch nochmal verstärkt drauf, denn da gibt es ja auch eine Studie, Patricia Tam von der Krankenkasse, wo es um das Schönheitsideal im Urlaub auch geht. Das würde ich gerne später nochmal vielleicht auch aufgreifen, wenn wir die Zeit dafür haben. Aber diesen Druck, den Sie da beschreiben, also gerade, dass die Kinder nicht Lärm machen, dass die sich benehmen bei Tisch und so, den hat man ja schon allein im Hotelrestaurant, oder?
Ja, genau. Und sowas gibt es halt für jeden. Ne? Diese Frage von, was brauche ich, was möchte ich, was nervt mich vielleicht auch im Urlaub und wie kann ich den Urlaub so gestalten, dass die individuellen Bedürfnisse optimal erfüllt werden. Wie gesagt, auch in Absprache selbstverständlich mit den Familienmitgliedern oder Freunden, Freundinnen, mit denen man zusammen verreist. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, darauf zu achten, dass alle auf ihre Kosten kommen.
Nicht so einfach unter einen Hut zu bringen, gehe ich mal von aus, je nachdem, wie die Familie strukturiert ist. Da hat man dann Teenager dabei, da hat man Kleinkinder dabei, da hat man Erwachsene, die Erholung brauchen, die vielleicht einfach mal ein gutes Buch lesen wollen. Wird sicherlich auch noch Thema hier sein. Ich denke, der ein oder andere Hörer wird uns da auch schon noch seine Erfahrungen schildern, die 00800 4464 4464 vielleicht wählen. Sie haben eben aber auch noch gesagt, dass es dann Sinn macht, ab und an, wenn man weiß, man hat da viel zu Hause liegen und das lässt einen nicht los. Das hat Patricia Tam ja auch nochmal bestätigt, dass man dann doch mal reinguckt und irgendwas erledigt, was einen sonst eben so sehr beschäftigt, dass man nicht in die Erholung kommt. Aber würden Sie sagen, da muss man durchaus ein Limit setzen? Sie haben von 2 Stunden gesprochen. Wenn ich jetzt 2 Wochen unterwegs bin, gibt es da so eine Vorgabe, dass Sie sagen, naja, maximal jeden 3., 4. Tag mal kurz gucken oder eine Sache direkt gleich ganz erledigen und dann ganz aufhören? Gibt es da irgendwie so eine Darreichung, wo Sie sagen, das ist gesund oder nicht so gesund?
Eine feste Vorgabe kann man da tatsächlich nicht machen, aber ich glaube, das muss jeder, jede für sich selbst rausfinden, was da gut tut und auch gut funktioniert. Umso weniger, umso mehr, umso besser, also umso mehr kann man tatsächlich an der Stelle sagen, umso weniger Arbeit, umso besser ist der Erholungseffekt. Und es geht mir wirklich auch darum, jetzt auf gar keinen Fall neue Aufgaben anzufangen oder ähnliches, sondern nur, wenn man weiß, es tut mir schlecht, diese Aufgabe nicht abgearbeitet zu haben und ich kann mich nicht erholen, ich kann mich nicht auf den Urlaub einlassen, weil es immer wieder in meinen Kopf kommt, dann ist es besser, das abzuarbeiten. Wir haben dazu tolle Forschung aus dem Bereich der täglichen Erholung, wo wir eben auch sehen, dass es eigentlich besser ist, am Abend nicht noch was zu arbeiten, dass aber Personen, die wirklich noch was offen haben an dem Tag, nachdem sie diese Aufgabe erledigt haben, wirklich auch in bessere Erholung kommen. Und das würde ich auf den Urlaub übertragen. Und dementsprechend geht es darum, dann wirklich zu schauen, was tut mir gut und auch dort quasi nicht diesem Druck nachzugeben, wenn dann alle anderen sagen, das ist jetzt aber total schlecht im Urlaub zu arbeiten. Dem stimme ich zu, aber eben in den Grenzen, wenn es mir eigentlich schlechter tut, das nicht abzuarbeiten. Aber deswegen ist es, glaube ich, in jedem Fall wichtig, das A klar zu kommunizieren, für sich selbst klar festzusetzen und sich dann auch an diese Festsetzung und Festlegung zu halten.
Also nicht zu intensiv dann auch stören lassen, dass man wirklich auch genug Zeit für die Erholung hat. Patricia Tam, Sie sind Resilienztrainerin und auch Achtsamkeitstrainerin. Wenn wir schon über Strategien sprechen, lohnt es sich vielleicht auch mal drauf zu gucken, warum wir eigentlich eigentlich über Erholungsphasen sprechen und warum es so wichtig auch für uns ist, dass wir uns erholen. Was sagen Sie?
Ja, in jedem Fall. Also es macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, auch außerhalb des Urlaubs, wie ein gutes Stress- und Ressourcenmanagement auch außerhalb gelingt, dass wir eben nicht nur den Urlaub als Erholungszeit nehmen, sondern eben auch so kleine Mikropausen in den Alltag integrieren und eben nicht nur auf den Urlaub setzen, dass da die ganze Erholung und die ganze Stresslevel-Senkung herkommt und wir danach gleich weitermachen mit dem Stressstrudel, in dem wir uns vielleicht vorher befinden. Also es macht in jedem Fall Sinn, sich damit grundsätzlich auseinanderzusetzen.
Was macht es mit uns, wenn wir das nicht tun? Also wenn wir nicht auf uns achten, wenn wir uns dem Stress permanent aussetzen, die Erholungsphasen ein bisschen zu kurz kommen?
Das kann langfristig eben krank machen. Also im Worst Case, wenn der Körper sich eben nicht erholen kann, nicht mal entspannen kann, dann sind wir eben dauerhaft in so einem Aktivierungszustand. Und wenn es uns dann nicht gelingt, ab und zu mal Pause zu machen, dann kann das eben auch dazu führen, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass unser Immunsystem geschwächt ist oder dass wir eben auch Konzentrationsprobleme haben, eine innere Anspannung mit uns tragen. Und das kann natürlich langfristig in so einem chronischen Stress enden, der uns krank machen kann. Also es ist ganz wichtig, darauf zu achten.
Also ist es auch wichtig, dass der Arbeitgeber darauf achtet, denn er hat auch was davon, wenn er erholte Mitarbeitende hat.
Absolut, absolut. Also es ist nicht nur die Selbstfürsorge, das ist natürlich das eine Thema, sondern auch eben die Arbeitgeber sind natürlich und Arbeitgeberinnen sind natürlich auch gefordert, da zu unterstützen mit einer guten Unternehmenskultur, dass ich auch meinen Urlaub genießen kann und weiß, das wird auch geschätzt, das wird auch genehmigt oder toleriert, dass ich meine Auszeit nehme und dann vielleicht eben auch nicht erreichbar bin, worüber wir eben ja auch gesprochen haben. Das gibt mir dann auch ein gutes Gefühl, meinen Urlaub gut zu genießen und mich gut erholen zu können. Das heißt, die Unternehmenskultur, die Führungskultur, die trägt entscheidend auch dazu bei, wie ich dazu in der Lage bin, das auch zu genießen.
Und wenn Sie sagen, wir brauchen eigentlich auch die Alltagsinseln, also wir müssen eigentlich auch sehen, dass wir jenseits des Urlaubs, jenseits der Ferienzeit immer mal wieder auch so Erholungsphasen zulassen oder vielleicht sogar aktiv bemühen. Laura Wenz hat es ja auch gerade gesagt, dass abends arbeiten, das ist durchaus fragwürdig, aber je nachdem, wie man selber so drauf ist, wie es einem selber so geht, möglicherweise ja doch auch nötig oder auch richtig. Gibt es Tipps oder Tricks, wo Sie sagen, also so kann man wirklich sich auch mal bewusst machen, dass man auf sich hört, dass man guckt, wie geht's mir gerade, wie kann ich jetzt möglicherweise auch mal eine Pause einlegen? Haben Sie da irgendeine Darreichung für unsere Hörerinnen?
Ja, in jedem Fall. Also da helfen tatsächlich im Alltag auch so kleine Achtsamkeitsmomente, dass man sich so ganz konkret mal wieder im ganz konkreten Moment auch verankert und so sich im Hier und Jetzt wieder befindet. Weil es sind ganz oft eben auch in der Vergangenheit, in der Zukunft gedanklich, beschäftigen uns vielleicht schon damit, jetzt auch gerade vorm Urlaub, was ist noch alles zu tun, wie läuft der Urlaub ab, was sind meine Erwartungen, anstatt uns dann vielleicht auch im Vorfeld mal nur aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren, den konkreten Moment auch zu genießen und dann, wenn wir das schaffen mit konkreten kleinen Übungen und das regelmäßig in unseren Alltag auch integrieren, dann gelingt es uns auch eben besser, unser Stresslevel in Balance zu halten.
Und dann geht man vielleicht nicht mit Vollgas in die Erholung. Klingt aber so, als wäre es wirklich sinnvoll, den Urlaub vorzubereiten.
Ist das so? Auf jeden Fall. Also es hilft, wenn man sich wirklich 1-2 Wochen vorher vielleicht schon damit beschäftigt, ganz konkret zu überlegen, wer übernimmt meine Vertretung, was ist grundsätzlich noch an Aufgaben zu tun, was kann ich aber vielleicht auch delegieren, dass ich es mir ein bisschen einfacher mache, was ich einfach eben vorher nicht mehr schaffe und da einfach mit einem konkreten Plan dran zu gehen, dass man auch einfach gedanklich, mental damit gut abschließen kann, wenn man in den Urlaub reinstartet und das Belastungsniveau auch insgesamt so ein bisschen runterfahren kann im Vorfeld.
Mhm. Laura Wenz, als Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie auch an Sie die Frage. Also es ist Vorbereitungszeit möglicherweise ganz sinnvoll für den Urlaub. Nach dem, was Sie auch geschildert haben, gibt es ja durchaus verschiedene Typen. Wer braucht was, damit er in die Erholungsphase kommt? Würden Sie sagen, es gibt auch verschiedene Urlaubstypen?
Ja, ganz sicher. Das Spannende ist, dass häufig ja so die Frage kommt, was muss ich machen? Was ist die Aktivität, die mir am besten Erholung bringt? Und da gibt es eben nicht die eine richtige Antwort, sondern, und das haben wir gerade schon auch gehört oder ist schon angeklungen, die Frage ist, was bringt mich persönlich in einen bestimmten Zustand der Entspannung, des Nicht-an-die-Arbeit-Denkens beispielsweise? Und das kann für manche Personen was sein, was sie total herausfordert, was ganz Neues ist, mit einer großen Aktivität einhergeht. Und für andere Personen ist es das Gegenteil. Die wollen ganz oder denen tut es viel besser, ganz in Ruhe zu kommen, ein Buch zu lesen, einfach nur am Strand zu liegen. Und da muss jede Person so ein bisschen selbst rausfinden, was genau das Richtige ist, um in diesen Zustand zu kommen. Wir sagen aus der Forschung heraus, dass weniger die Aktivität an sich wichtig ist, die zur Erholung beiträgt, als vielmehr der psychologische Zustand, in den uns die Aktivität bringt, die Erlebnisse und Gefühle, die wir dann mit der Aktivität eben auch verbinden und damit erreichen. Wir haben gerade zum Beispiel auch gehört, in der Vorbereitung schon oder auch einfach immer im Alltag, diese Momente der Achtsamkeit oder im Hier und Jetzt zu sein, das kann über klassische Achtsamkeitsübungen passieren. Da andere kommen da aber auch hin, in so einen Moment des Hier und Jetzt zu sein und einfach komplett zumindest von der Arbeit auch abzuschalten durch Sport zum Beispiel. Also auch da ruhig einfach mal unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Das Tolle ist, dass der Urlaub als eine Zeit, in der wir länger am Stück nicht arbeiten oder auch von den sonstigen Anforderungen des Alltags fern sind, eine tolle Gelegenheit bietet, eben auch mal neue Dinge auszuprobieren. Also das kann ein super Anstoß sein, zum Beispiel mal einen Achtsamkeitskurs zu machen oder Yoga auszuprobieren oder ähnliches, um rauszufinden, ist das was für mich? Und wenn man das im Urlaub gefunden hat, dann zu versuchen, das später in den Alltag auch wieder zu integrieren.
Also ein ganz wichtiger Hinweis, vielleicht nimmt man den Urlaub auch mal zum Anlass, auszuprobieren, wie man denn runterkommen kann, dann auch später im Alltag. Wir werden gleich weitersprechen über die Frage, wie machen wir richtig Urlaub? Nur mal kurz die Mails checken. Was ist gut für uns im Urlaub, damit die Erholungsphase eben auch eintreten kann? 00800 4464 lautet die Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Uhr 35 ist es. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit. Ja, E-Mails beantworten, kurz mal eben den Anruf der Kollegin, des Kollegen annehmen. Viele sind auch im Urlaub erreichbar, auch wenn der Abwesenheitsassistent eingerichtet ist. Aber machen wir so wirklich richtig Urlaub? Wie ist das bei Ihnen? Nehmen Sie Arbeit mit in die freie Zeit oder schalten Sie wirklich alles ab und können auch im Kopf mal so richtig Arbeitspause einlegen? Wie machen Sie das? Wie gelingt der Urlaub? Was tut uns gut? Was sollten wir lieber vermeiden? Darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit, gerne auch mit Ihnen. Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns gerne weiter an. Wählen Sie die 00800 4464 4464. Noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, europaweit kostenfrei. 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und mit dabei sind weiterhin Patricia Tamm. Sie ist Referentin für Gesundheitsförderung bei der Krankenkasse Pronova BKK. Und Laura Wenz, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und telefonisch zugeschaltet ist uns jetzt außerdem Jeffrey Wimmer. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Medienrealität an der Universität Augsburg. Grüße Sie, Herr Wimmer.
Guten Tag in die Runde. Hallo.
Ja, und wir sprechen über die Erholung, die womöglich auch gestört wird durch die ständige Erreichbarkeit. Wir kommunizieren mit allen überall, über WhatsApp, Snapchat, sind vernetzt über LinkedIn. Die E-Mails können wir überall abrufen, jedenfalls viele von uns. Für die Erholung, was sagen Sie, ständige Erreichbarkeit, ist es ein Stressfaktor?
Ach, gute Frage. Auch eine sehr, sehr große Frage. Sie haben es ja schon angesprochen. Also ein ganz wichtiger Stichwort ist die ständige Erreichbarkeit. Das nennen wir in der Mediensoziologie die Mediatisierung der Gesellschaft, Mediatisierung des Alltags. Wir verbringen immer mehr Zeit mit Medien und das hat was Schönes, aber es hat auch was Negatives und wir müssen einfach lernen, damit umzugehen, individuell und gesellschaftlich. Und Stress ist etwas, was man messen kann, objektiv. Das macht was mit dem Körper. Wir machen Biomarkeruntersuchungen in der Wissenschaft und merken das. Aber es ist auch was Subjektives und da kommt es sehr auf die Haltung an, die man hat. Und das ist nochmal eine andere Geschichte.
Aber wenn Sie sagen, wir müssen lernen, damit umzugehen, also wir müssen akzeptieren, dass es so ist?
Wir müssen es nicht akzeptieren, aber wir müssen es reflektieren und drüber diskutieren. Wir müssen drüber nachdenken. Wir müssen es individuell, wir müssen es in der Familie und wir müssen es auch gesellschaftlich besser machen.
Das ist nämlich die Frage an Sie als Soziologe. Wie groß ist da der Druck auch der gesellschaftliche, dass man erreichbar ist?
Bei uns in der Gesellschaft, würde ich sagen, ist es natürlich auch ein Zeichen von Wettbewerb, von fit sein, von erfolgreich im Job sein, in der Gesellschaft teilzunehmen, immer vorne mit dabei zu sein.
Das heißt, man zeigt auch im Urlaub den Miturlaubenden, dass man wichtig ist?
Ja, zum Teil gibt es ja die Phänomene, man geht dann in der Früh hin zum Strand, macht ein Foto und geht wieder zurück an seinen Schreibtisch und macht dann wieder weiter.
Und am besten noch den Schreibtisch mit im Hintergrund den Blick aufs Meer sozusagen, also dass man noch zeigen kann, man hat einen tollen Arbeitsplatz.
Man sieht das schon auch sehr wohl, die beiden Seiten. Also das ist etwas, was in einem direkt vorgeht und andererseits, was man nach außen zeigen möchte. Also als Soziologe ist es ja auch, oder Soziologin, untersuchen wir ja auch, wie man erscheinen möchte und wie man sich selber sieht oder wie man gesehen werden möchte. Und da ist es ja beides. Das ist ja etwas, was ja auch gesellschaftlich nicht nur Negatives zu sagen, zu zeigen, ach, ich bin attraktiv, ich bin busy, ich bin beschäftigt, ich bin souverän, ich kann vieles gleichzeitig. Und problematisch wird es auch, wenn man dann diese Werte unreflektiert an seine Kinder vermittelt oder an seine Enkelkinder und ihnen das dann zeigt. Kinder lernen sehr viel durch Vorbilder und schauen sich das ab von ihren Eltern und Großeltern, wie die mit Medien umgehen. Und darum auch dieses Plädoyer, Praktiken der Grenzziehung lernen, der Entschleunigung und auch drüber zu reden und zu reflektieren und nicht nur unreflektiert zu übernehmen.
Weil das ist ja genau der Punkt, den Sie auch direkt schon angesprochen hatten eingangs, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, mit dieser Erreichbarkeit umzugehen, mit den Technologien, die uns das ermöglichen, aber auch individuell das erlernen müssen. Wenn Sie auch sagen, wir haben ja auch gerade diesen Vorbildcharakter, gerade als Eltern oder Großeltern. Was würden Sie sagen, wie können wir die Grenzziehung schaffen? Oder gibt es da auch Darreichungen an die Gesellschaft? Wie sollten wir damit umgehen?
Stress ist aus meiner Sicht auch immer zum Teil was sehr Individuelles und sehr unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedliche subjektive Stresslevel und wir differenzieren auch in der Forschung zwischen einem Stress, der einen schädigt und auch einem, der auch einem anspornt und auch zum Teil unterhaltsam ist. Das, was wir in der Psychologie auch Eustress nennen. Also das ist etwas ja auch was sehr Spannendes, wenn ich verschiedene Sachen erledigen muss oder nicht weiß, wie etwas ausgeht. Und das suchen wir ja auch zum Teil ja im Urlaub.
Also guter und schlechter Stress, da müssen wir unterscheiden.
Ja. Und es ist so, dass die Technologien, die wir verwenden und auch die Plattformen, die Sie eingangs auch erwähnt haben, auf denen viele von uns sehr viel machen, natürlich so ausgerichtet sind, dass die Menschen sehr viel Zeit darauf verbringen. Das sind Plattformen, die wollen, dass wir viel Zeit damit verwenden, dass wir sie immer verwenden, dass wir sie stetig verwenden und etwas. Das ist auch einfach ökonomisch bedingt und sie wollen die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir reflektieren müssen, auch gesellschaftlich. Wie wollen wir unsere Technologien gestalten? Wie wollen wir unsere Plattformen gestalten, auch selbstbestimmt und nicht nur einfach übernehmen? Und das, glaube ich, fängt schon auch an, in der Familie darüber zu diskutieren und auch auszuhandeln. Und es gibt unterschiedliche Startbedingungen und was wir in unserer Studie festgestellt haben und aber auch ganz viele andere zeigen, es hängt sehr viel auch von der individuellen Medienkompetenz an und auch von der sozialen Medienkompetenz, die ich lerne in der Schule, in der Familie. Und es ist etwas, was wir bei uns in Deutschland aus meiner Sicht noch nicht so auf dem Schirm haben, dass Medienkompetenz sehr wichtig ist und dass es eine der zentralen Kompetenzen sind. Wir reden viel über Lesekompetenz, wir reden über klassische Kompetenzen, aber diese neuen digitalen Kompetenzen haben wir noch nicht wirklich im Bildungssystem und in der Politik ganz vorne mit dabei, so wie die Technologien ganz vorne und für uns ganz zentral sind gesellschaftlich.
Greifen wir kurz den Zusammenhang auf, Medienkompetenz und Stress. Wie hängt das zusammen?
In einer sehr komplexen Weise, sehr unterschiedlichen. Wir haben in unserer Langzeitstudie festgestellt, dass Menschen mit einer guten Medienkompetenz, die sie dann auch zum Teil schon aus der Familie mitbringen, gelernt haben, Erfahrungen haben, anders mit den Herausforderungen umgehen, die zum Beispiel digitale Plattformen an sich stellen.
Das heißt, sie können besser Grenzen ziehen?
Zum Teil ja und zum Teil auch anders als Menschen mit einer geringeren Medienkompetenz oder mit anderen digitalen Eigenschaften. Grenzen ziehen gibt es ja unterschiedliche Formen, also entweder zeitliche oder auch technische. Und wir haben festgestellt in unserer Studie, dass zum Beispiel ältere Mediennutzerinnen, die wir früher auch in der Sozialwissenschaft diese Digital Immigrants genannt haben, also diejenigen, die auch noch das vordigitale Mediensystem kennen und quasi jetzt erst hineingekommen sind, da entspannter auch damit umgehen können. Und sich dann nicht zu sehr stressen lassen, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn man jetzt keine Verbindung hat. Also, und das hat viel mit einer Haltung zu tun. Und das entspricht auch dann einer gewissen Form von Medienkompetenz, ja.
Also, dass man sich von den Plattformen eben nicht stressen lässt, nicht anregen lässt und nochmal posten und nochmal und dies und jenes machen und antworten. Und ich habe den 95. Snap von meiner Freundin und jetzt muss ich doch endlich mal auch einen Snap zurückschicken. Also, das würden Sie sagen, das können die Älteren, die die Vordigital-Zeitalter schon erlebt haben, ein bisschen besser. Sind wir auch wieder beim Vorbild und der Frage, die Sie auch gestellt haben, wie wollen wir Plattformen gestalten? Und dann kommen wir noch und fordern Sie auch noch auf, uns auf Instagram zu kommentieren. Das ist das Stichwort, das ich jetzt aufgreife, um Katinka Albracht zu begrüßen, die zu mir ins Studio gekommen ist, meine Kollegin, die draußen die Hörerinnen und Hörer auch mit verfolgt, was da an Antworten und an Posts kommt. Und ja, was kommt da? Was ist da so an Diskussion im Moment am Laufen?
Es ist ein bisschen zwiegespalten. Also einige sagen, im Urlaub arbeiten kommt überhaupt für mich nicht in Frage. Es ist zum Beispiel so, dass eine Person uns geschrieben hat, dass sie in den letzten Jahren auch dank ihrer KollegInnen einrichten konnte, dass sie zum Beispiel den ganzen Februar frei hat. Dafür, da klappt die Übergabe ganz gut und dafür schaffen sie es dann, dass die Arbeit der anderen KollegInnen im Laufe des Jahres dann mehr übernommen wird. Die Stimmen sagen auch, dass für ausreichend Personal und die Organisation drumherum eigentlich der Arbeitgeber zuständig sein müsste, sodass man während der Ferien eigentlich überhaupt nicht erreichbar sein müsste. So schreibt uns das zum Beispiel Frau Traumtänzer. Andere Stimmen sagen aber auch sowas wie Frank M. zum Beispiel. Er hat uns geschrieben, ich habe gerade Urlaub und schreibe die Arbeitsberichte der letzten 4 Wochen nach. Wenn es unter der Woche aktuell nicht mehr schaffe, mich nach 8 bis 9 Stunden Arbeitszeit noch hinzusetzen. Und nein, ich bin nicht selbstständig. Also so kann es natürlich auch laufen. Ein anderer Herr Konstantin Kornfelder hat uns noch geschrieben, dass es für ihn als Geschäftsführer vollkommen unmöglich ist, 3 Wochen lang im Urlaub seine Mails nicht zu checken und fragte auch an die Runde, ob es da vielleicht irgendwelche Tipps gibt, wie man das vielleicht machen könnte. Ein anderer Hörer schreibt uns noch, dass er es leider nicht schafft. Dann haben wir natürlich direkt nachgefragt, woran das denn liegt. Er sagt selbst, dass er sich schon fast als Workaholic bezeichnen würde. Er arbeitet auch gerne und möchte auch, dass in seiner Abwesenheit alles perfekt läuft. Die KollegInnen vertreten ihn zwar gut, aber er schaut trotzdem ab und zu in die Mails und ist einfach ein bisschen beruhigter dadurch.
Also, wie du schon sagst, ein bisschen zwiespältig, die Haltung unserer Hörerinnen und Hörer einerseits, der Druck, der durchaus ja auch vom Arbeitgeber da kommt, aber auch eben der psychische Druck zu sagen, ich muss ja die Arbeit irgendwie erledigen und die Frage auch nach der Lösung will ich nicht sagen, aber möglicherweise einer Darreichung, wie kann man das lösen, wenn man weiß, 3 Wochen keine Mails checken, das ist eigentlich nicht möglich, da läuft so viel auf. Rezept haben. Vielleicht können Sie da kurz eine Antwort geben an unseren Kommentator auf Instagram. Was würden Sie ihm raten?
Ja, gerne. Also man muss natürlich sagen, es ist ein sehr verbreitetes Phänomen, ne? Wo man auch klar sagen muss, es ist kein Einzelfall und da darf man sich jetzt auch nicht oder sollte man jetzt auch kein zu schlechtes Gewissen haben, dass das vielleicht irgendwie falsch ist, wie man agiert, weil es eben einem auch einfach ein Sicherheitsgefühl geben kann, wenn man weiß, ich gucke ab und zu mal rein, ich sortiere vielleicht schon mal was vor oder ich bin irgendwie so up to date, dass ich einfach mich sicher genug fühle, danach auch wieder zurückzukommen, ohne dass der ganze Laden abgebrannt ist, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das, kann einem das gut, kann einem das eine Sicht, also so ein Sicherheitsgefühl geben. Aber es ist ganz wichtig, das zu begrenzen. Also, dass man ganz klar sagt, in welchen Zeitslots am Tag, oder dass man sagt, vielleicht reichen auch alle 2-3 Tage, dass man sich da ganz konkrete Slots setzt, in denen man eben die Mails durchschaut, vielleicht auch mal was erarbeitet oder abarbeitet, aber es dann wirklich sich da selber so ein bisschen Grenzen setzt. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
Aus Karlsruhe zugeschaltet ist uns ein Hörer, Georg von Sitzewitz. Und Herr von Sitzewitz, wenn ich das lese, was mir die Regie da in die Zeile geschrieben hat, dann kennen Sie das auch, im Urlaub nochmal checken, was da so los ist. Wie gehen Sie da vor? Schönen guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen an die Diskutanten. Ja, ich habe in den letzten Sätzen kam das ja eben auch schon. Es ist sehr beruhigend, wenn man weiß, dass man aus dem Urlaub zurückkommt und der Riesenberg ist gar kein Riesenberg, weil man das Schlimmste schon abgearbeitet hat. Ich gehe damit so um, dass ich in der Regel am Tag zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde tatsächlich meine Mails sortiere, vorarbeite, dringende Sachen, wenn es zwingend notwendig ist, tatsächlich auch sofort bearbeite. Aber ich komme dann aus dem Urlaub entspannt zurück und weiß, es ist nicht der Riesenberg da, der alle Erholung kaputt macht, sondern dass ich dann tatsächlich sagen kann, es ist eigentlich ja Business as usual. Und ich kann wieder ganz normal weitermachen, ohne dass ich die erste Woche nur noch auf dem Zahnfleisch krieche.
Aber haben Sie das Gefühl, wenn Sie das jetzt nicht müssten, also wenn Sie genau wüssten, da ist jemand, der macht das in Ihrer Abwesenheit, ich komme zurück und da liegen nicht die Berge der zu bearbeitenden Dinge. Haben Sie das Gefühl, das könnte Ihrer Erholung gut tun? Das wäre vielleicht nochmal ein Schlag drauf?
Nein, sehe ich nicht so. Also für mich ist Arbeit... Ja, es ist tatsächlich ein normaler Lebensbestandteil, der mir nicht wehtut, wo ich sage, ich muss das machen, sondern ich darf arbeiten, ich tue das gerne. Und für mich ist das auch, sag ich mal, im Urlaub, solange ich es zeitlich begrenze, ist das keine Belastung, sondern es ist einfach ein Teil wie, naja, ich weiß nicht, zum Mittagessen gehen. Ich habe da meine Viertelstunde, andere lesen in der Zeit ein Buch, ich mache in der Zeit ein paar E-Mails und weiß aber dadurch am Ende von meinem Urlaub, ich komme nach Hause und darf entspannt weiterarbeiten, ohne gleich in so einen Stressfaktor reinzukommen. Und ich mache das Ganze, ich mache meinen Urlaub typischerweise auf dem Jakobsweg 1 oder 2 Wochen. Und da habe ich Entspannung den ganzen Tag und die Viertelstunde zwischendurch macht mir da gar nichts kaputt.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und uns das geschildert haben. Und ich möchte das noch ergänzen, Herr von Sitzewitz, da hat uns nämlich auch Dietrich Schmidt geschrieben, der das ganz ähnlich sieht wie Sie. Nämlich auch dahingehend, dass er sagt, ich habe meinen Beruf so eingerichtet, dass ich mich nach dem Urlaub auf meine Arbeit auch freue und während im Urlaub vielleicht auch immer wieder gerne daran denke. Also diese Frage, ist das unbedingt ein Gegensatz, dass man im Urlaub auch mal an die Arbeit denkt oder hat man so viel Spaß an der Arbeit, dass es einen gar nicht stresst? Vielleicht, so schreibt uns Dietrich Schmidt, sollten wir mehr Wert darauf legen, das Arbeitsumfeld selbst so zu gestalten, dass man Arbeit eben nicht als Gegensatz zum Urlaub sieht. Ist Work-Life wirklich ein Gegensatz? Schreibt er uns mit herzlichen Grüßen. Ja, und wir haben einen weiteren Hörer. Erstmal herzlichen Dank, Herr von Sitzewitz. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr John, der uns aus Schleswig-Holstein erreicht hat. Schönen guten Morgen, Herr John.
Guten Morgen in die Runde.
Wie machen Sie Urlaub?
Ja, also ich mache Urlaub in zweierlei Hinsicht. Entweder fahre ich in schöne Finnland, da bin ich in einem Sommerhaus, da gibt es keinen Strom, da gibt es kein fließend Wasser, nur eine Sauna, ein See und ein Lagerfeuer. Und da kann man herrlich entspannen. Man kann ein Buch lesen, Sonne, Sauna, Angeln, Wandern, Pilze sammeln, einfach entspannen. Und die zweite Art Urlaub zu machen, dann ist der Weg das Ziel. Ich bin sehr oft im Baltikum gewesen und da hat man tagsüber so viele neue Eindrücke, dass man mit Verlaub nicht mehr an die Arbeit denkt. Das ist ganz herrlich.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen hier, dass man sich vielleicht auch ein bisschen was schafft, was einen wirklich von der Arbeit auch so ablenkt, dass man eben wirklich auch nicht mehr dran denken muss. Und wenn Sie das beschreiben in Finnland, dass Sie da auch ganz einfach auf einer Hütte leben, kein Strom, kein fließend Wasser, heißt natürlich ohne Strom auch keine E-Mails, keine Social-Media-Kontakte, gar nichts. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, gestört würden durch E-Mails, das würde Ihre Erholung durchbrechen oder nicht so ganz zulassen?
Ja, genau. Also ich muss nicht täglich erreichbar sein, nur Dienstboten müssen erreichbar sein. Mhm. Also ganz ehrlich, und selbst meine Kinder, die ja nun sehr, sehr digital affin sind, genießen es noch heute in Finnland, derart Urlaub zu machen.
Wie alt sind Ihre Kinder?
29 und 26.
Und machen das schon ganz lange mit Ihnen zusammen?
Ja, genau, seitdem Sie auf der Welt sind.
Mhm. Und da gab es nicht mal eine Phase, ich erinnere mich gut an meine persönlichen Erlebnisse mit Kind und Urlaub, wo es dann doch wichtig war, mit 16, sowas, 17 vielleicht, dass man erreichbar ist für die Freundinnen und Freunde. Das gab es bei Ihnen nicht?
Nee, Sie haben dicke Bücher gelesen oder haben schwimmen gelernt oder sind mit Pilze sammeln gegangen oder durch die Wälder gewandert. Nein.
Herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie uns geschildert haben, wie Sie den Urlaub erleben. Und man merkt ja auch daran schon zwei Beispiele, die wir gehört haben, wie unterschiedlich das ist, wie man damit umgeht mit den Mails, mit den Anrufen, mit den WhatsApp-Nachrichten. Ist das eine Störung oder ist es keine Störung? Wir haben direkt noch eine Hörerin, Gabriele Klauber-Idler, die uns aus Freiburg erreicht. Schönen guten Morgen auch Ihnen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich was beitragen kann.
Ja, gerne.
Also ich bin Apothekerin und komme auf fast 50 Jahre Berufstätigkeit. Ich habe bis 30.03. diesen Jahres als Selbstständige mehr als voll gearbeitet und habe Verschiedenes gelernt. Zunächst mal vermeide ich es sozusagen sofort vom Geschäft in den Urlaub zu gehen. Ich habe mir immer angewöhnt, jetzt in den letzten Jahren, mir einen Tag vorher zu Hause zu gönnen, wo ich offiziell schon in Urlaub war, zum Runterkommen, zum in Ruhe alles vorbereiten. Und dann bin ich erst losgefahren. Und da ich das ganze Jahr sozusagen in ein Korsett aus Terminen eingezwängt war, war für mich die größte Erholung, nichts geplant zu haben, außer vielleicht dem Ort, wo ich hinfahre. Das heißt, dass ich von Tag zu Tag entschieden habe, was mache ich. Und dann, um auf den Vorredner, was ich noch kurz gehört habe, einzugehen, in der Familienphase war es natürlich so, dass dann die Kinder auch mitbestimmen konnten. Und wir haben festgestellt, es geht uns Eltern am besten, wenn die Kinder zufrieden sind. Und dann haben wir immer Kompromisse ausgehandelt. Also zwei Tage Strand und dann einen Tag mal was besichtigen, aber nur, wenn das Wetter schlecht ist. Oder dass wir Aktivurlaube gemacht haben in einer Gruppe mit mehreren Familien, mit Paddelurlaub, wo dann immer auch andere Jugendliche dabei waren, dass sie sozusagen für sich den Urlaub gestalten konnten. Und dann konnten die Mutter auch mal in Ruhe ein Buch lesen.
Und wenn Sie sagen, Sie haben sich immer einen Puffertag vor dem Urlaub auch eingerichtet, damit Sie in dieser Familie eben auch relativ entspannt den Dingen nachgehen konnten, die Ihnen alle gut tun. Gab es ab und an mal auch trotzdem den Störversuch seitens des Arbeitgebers, der Arbeitgeber?
Ja, also ich habe die letzten 27 Jahre war ich selbstständig, das heißt, da war ich der Arbeitgeber. Mhm. Und ich habe lernen müssen, dass man eigentlich nie fertig ist. Und wenn ich in Urlaub gehe, brauche ich eine Vertretung. Und dann muss ich delegieren können und auch gedanklich wissen, dass sie vielleicht manches in meiner Abwesenheit anders löst, als ich das machen würde. Und damit, aber ich habe dann von vornherein meinem Team immer gesagt, ihr guckt, dass er mit auftauchenden Problemen möglichst selbst fertig werde. Und wenn es nicht ganz optimal ist, werde ich hinterher keinen dafür zurechtweisen oder so. Jeder macht es so gut er kann. Und dadurch hatte ich auch wirklich frei, weil die haben mich eigentlich, bis ich glaube ich auf zweimal, nie gestört, weil die haben dann die Probleme selber gelöst. Und in der Apotheke ergibt sich die Arbeit täglich durch die Patienten, die mit Rezepten in die Apotheke kommen. Das heißt, es läuft relativ wenig auf, bis auf die Berge von Post. Und da habe ich dann auch gesagt, reißt auf, was guckt, macht ein Stäbchen, was vielleicht wichtig sein könnte. Gebt den Betreffenden Rückmeldungen. Ich bin jetzt gerade mal 14 Tage weg. Und das muss dann warten.
Aber daran merkt man auch, das ist auch eine Haltungsfrage. Also kann man abgeben, kann man delegieren, kann man loslassen auch und hat nicht immer eben auch den Eindruck, das kann nur ich lösen, das können die anderen nicht und deswegen muss ich das selber machen.
Das habe ich gelernt und habe auch gelernt, dass manchmal eine andere Lösung gar nicht so schlecht ist. Ne? Man kann auch von anderen lernen. Und ich bin, sagen wir mal so, was man, glaube ich, als resilient bezeichnet. Ich habe immer für mein Leben einen Plan B gehabt. Ich habe immer mir das, oder immer, was heißt, ich habe mir langsam erarbeitet das Bewusstsein, dass keiner ist perfekt, auch ich selber nicht. Ich muss es nicht perfekt machen. Ich mache es so gut ich kann. Und das muss reichen.
Auch Ihnen einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns geschildert haben, wie Sie im Urlaub Erholung sich verschaffen und ja regelrecht erarbeiten, kann man durchaus sagen. Denn Sie haben es ja auch geschildert, wie Sie sich vorbereiten darauf und wie mit welcher Haltung Sie dann auch eben tatsächlich im Urlaub sich befinden und auch wieder zurückkehren. Herzlichen Dank, Gabriele Klauber-Idler. Ja, wir haben noch knapp 2 Minuten Zeit und können da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Laura Wenz, wir haben vor den Nachrichten schon mal kurz über Urlaubstypen auch gesprochen. Als Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie hat man das ja hier auch ganz klar rausgehört. Es gibt verschiedene Urlaubstypen, aber es gibt eben auch verschiedene Arbeitstypen offensichtlich. Also mit welcher Haltung verlässt man die Arbeit, geht in den Urlaub? Ist das so? Muss man da sehr individuell auch lernen für sich, was einem gut tut?
Ja, das muss man. Und ich glaube, vor allem die letzte Anruferin hat einen ganz wichtigen Punkt gemacht, dass, ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen salopp, man sich nicht immer so selbst so wichtig nehmen sollte, sondern dieses auch mal abgeben, zu schauen, das läuft auch ohne mich, das ist sicherlich eine große Überwindung für viele, aber das ist notwendig. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass obwohl wir so völlig unterschiedliche Aspekte gerade gehört haben, vereint doch alle Hörer und Hörerinnen eine Sache, und zwar, dass sie selbst die Kontrolle übernehmen und selbst entscheiden, ob sie arbeiten, wie sie Urlaub machen möchten. Und das wissen wir aus der Forschung tatsächlich, ist ein ganz wichtiger Aspekt in Bezug auf Erholung, der uns im Alltag häufig fehlt. Da haben wir eben diese Entscheidungsfreiheit nicht. Und deswegen ist es auch okay zu sagen, ich entscheide das selbst, dass ich das machen möchte. Und wenn man dann eben sagt, das tut mir gut, die E-Mails zu checken, ist es in Ordnung. Aber nochmal, eigentlich ist es für alle gut, möglichst wenig zu arbeiten im Urlaub.
Und den Aspekt auch gerade der Selbstkontrolle, also wie gestalte ich meinen Urlaub, den würde ich ganz gerne nach den Nachrichten auch nochmal aufgreifen. Auch mit Herrn Professor Wimmer, der uns noch zugeschaltet ist, dem Soziologen, weil wir auch gehört haben, dass Arbeitgeber zum Teil auch Druck machen. Wie gehen wir damit um und wie machen wir richtig Urlaub? Darüber sprechen wir gleich noch nach den Nachrichten. Sie können sich weiter beteiligen. Ich freue mich auf Ihre Anrufe. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
In der wir weiter über Urlaub sprechen. Es ist Ferienzeit in allen Bundesländern. In Deutschland ist gerade Sommerferienzeit. Und die Frage stellt sich vielen, wie kann ich mich im Urlaub gut erholen? Wie mache ich richtig Urlaub? Wie gehe ich mit den Mails um, die mich womöglich auch erreichen, wenn ich zum Beispiel auch remote arbeiten kann, also durchaus auf die Arbeits-E-Mails zugreifen kann? Wir haben Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 44 zu wählen, europaweit kostenfrei. Diese Telefonnummer oder uns zu mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das haben viele Hörerinnen und Hörer auch getan, haben uns auch Fragen gestellt, haben uns berichtet, wie es ihnen ergeht im Urlaub. Wir haben vor den Nachrichten ja 3 unserer Hörerinnen und Hörer gehört, haben von Laura Wenz, der Erholungsforscherin, hier mit bei uns in der Runde auch gehört, dass ihnen allen 3 gemeinsam war, dass sie durchaus Kontrolle ausüben über das, was sie in ihrer Ferienzeit machen. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die uns auch gefragt haben, was ist denn eigentlich, wenn ich gar keinen Arbeitgeber habe oder wenn ich im Handwerk arbeite? Es ist ja sehr unterschiedlich. Manchmal ist der Druck ja auch gar nicht so groß, was die Mails angeht, weil ich ohnehin eigentlich ja keine Mails bekomme, während ich weg bin oder eben auch einen Job habe, wo das gar nicht auf der Tagesordnung steht. Wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die uns gefragt haben, was ist denn eigentlich, wenn ich mir den Urlaub gar nicht leisten kann? Und wir wissen aus statistischen Daten, dass das über 20% der Deutschen sind, die sich tatsächlich nicht leisten können, im Urlaub wegzufahren. Ich denke, darauf können wir auch gleich noch eingehen. Wir haben auch Kommentare auf Instagram. Da schreibt uns zum Beispiel ein Hörer auf unserem Urlaubsantrag. Da steht der Vordruck Erreichbarkeit in Abwesenheit, den er nie ausfüllt. Jedes Mal die Frage, wie sind Sie denn im Urlaub erreichbar? Jedes Mal seine Antwort, gar nicht, ist doch mein Urlaub. Seit über 20 Jahren, 2-mal im Jahr das gleiche Spiel. Beide Seiten bleiben stur. Mittlerweile ist es schon ein Running Gag. So also der Kommentar eines unserer Hörer. Und ich möchte das aufgreifen, weil es ja mehrere Kommentare in dieser Richtung auch auf Instagram gab. Das haben wir hier auch schon gehört. Also inwieweit ist der Arbeitgeber auch zuständig dafür zu sorgen, dass wir uns erholen können, indem er uns den Freiraum auch lässt? Und Patricia Tamm, Sie haben es ja auch schon geschildert als Resilienzreferentin und Trainerin. Es ist ja auch ganz wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, auch abzuschalten, nicht gestört werden. Der Arbeitgeber hat die Pflicht, uns den Urlaub auch zu geben. Urlaub ist seit, ich glaube, 100 Jahren schon festgelegt, dass wir den bekommen. Was würden Sie raten? Wie kann man sich da wehren? Einfach tatsächlich sagen, nein, ich gucke nicht in die Mails, wenn man sich tatsächlich gestört fühlt oder wie unser da auch schreibt, er soll sogar angeben, wie er im Urlaub erreichbar ist.
Ja, ist natürlich tatsächlich sehr schwierig, wenn in der Unternehmenskultur genau sowas verankert ist, dass das ganz normal ist, dass man eben auch im Urlaub erreichbar sein soll. So sollte es eigentlich nicht sein, weil eben Erholungszeit steht jedem zu. Und die sollte man natürlich auch als solche nutzen können. Ich würde da ganz klar mit klarer Kommunikation rangehen, also klar kommunizieren, was muss vorher passieren, dass man eben im Urlaub nicht gestört werden muss. Also was ist so dringend, was nicht eben auch vor dem Urlaub geklärt werden kann, dass man eben einfach diese Erreichbarkeit auch nicht sicherstellen muss. Also ich würde da ganz klar kommunizieren, Grenzen setzen. Und aber die Unternehmenskultur ist halt eben da auch in der Verantwortung oder die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber, das anders zu steuern, als wie es jetzt geschildert wurde von dem Hörer.
Mhm. Professor Jeffrey Wimmer, Sie sind Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienrealität an der Universität in Augsburg. Und Sie haben uns ja auch schon geschildert, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Aber was würden Sie sagen, wie groß ist der Druck tatsächlich, weil es eben diese Möglichkeiten gibt, den Arbeitnehmenden auch im Urlaub zu erreichen, dass man von sich aus auch das Gefühl hat, man muss erreichbar sein?
Der Druck ist größer als früher, immens größer, weil einfach auch unsere Lebensrealität komplexer geworden ist und wir hatten es vor den Nachrichten ja auch schon andiskutiert. Unsere Lebenswelt hat sich beschleunigt. Es ist hektischer geworden, es ist vielfältiger geworden. Wir müssen auch schneller reagieren auf Sachen, was früher in den 70er, 80er Jahren noch gar nicht so möglich war und auch nötig war. Denken wir ganz aktuell an heute, die Nachrichten, wo wie selbstverständlich erwartet wird, dass der Kanzler seinen Urlaub abbricht, um an den Flughafen zu gehen und die zu empfangen. Und das nehmen wir gesellschaftlich, journalistisch als gegeben an und reflektieren das gar nicht. Und wir hatten es ja vor den Nachrichten auch angesprochen, die eine Hörerin, und das war ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, ich muss Verantwortung übergeben können, ich muss mich vertreten lassen und nicht alles selber machen. Und an diesem Beispiel von Herrn Scholz, wo wir das auch gesellschaftlich erwarten, dass er das macht oder der Biden das macht, sehen wir ja, wie ambivalent das Ganze ist und wie schwierig das auch ist, weil wir da auch das medial reflektieren. Auch unseren jemand sagt, warum machst du denn das? Wir müssen uns auch immer wieder bestätigen und auch rechtfertigen, das, was wir machen. Und deswegen ist der Druck viel größer geworden, weil wir uns auch durch die digitalen Medien immer mehr gegenseitig beobachten. Das sind ja auch andere Phänomene neben dieser täglichen E-Mails. Wir machen täglich Bilder von uns, die sogenannten Selfies. Und jede sieht, wo wir gerade sind, warum, wieso und so etwas. Also insofern hat so dieser soziale Druck negativ gesprochen, positiv die soziale Einbettung, die Vernetzung mit anderen Menschen ist immer größer geworden.
Aber da klingt schon durch, es gibt sowas wie einen digitalen Stress.
Den gibt es, den können wir messen, rein objektiv und auch gefühlt. Also das ist ja auch, Stress ist ja auch etwas, eine Haltung, wie ich lasse mich stressen, ich lasse mich nicht stressen. Das hat zugenommen, ganz klar. Richtig.
Aber es gibt sicherlich auch so einen sozialen Druck, haben Sie schon gesagt, dass sich präsentieren, die Selfies machen, man ist an tollen Orten. Das kann sicher auch belastend sein. Und Hörerinnen und Hörer haben uns eben auch geschildert, dass der Druck da ist, die Arbeit zu erledigen, weil sie muss erledigt werden. Und wenn ich sie liegen lasse, dann habe ich es hinterher ganz dicke. Da spielt sicherlich auch Arbeitsverdichtung, Fachkräftemangel eine Rolle. Nicht jeder hat ja die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen. Spielt das eine Rolle?
Anders gesprochen, auch der Wettbewerb ist größer geworden. Ne? Was passiert mit jemandem, der es nicht mehr leisten kann? Da kommen andere wieder. Und ich glaube schon, dass wir jetzt in der Arbeitswelt einfach jetzt in etwas härteren Zeiten leben als vor ein paar Jahren. Und der Druck da auch zugenommen hat. Und das merken wir auch an der Universität, die Dozierenden, zu sagen, immer Leistung zu bringen. Man wird evaluiert, man weist nach, was man geleistet hat. Das hat zugenommen. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich dann auch wieder unsere Leistungskraft. Und wir ganz genau messen, wie jetzt auch gerade wieder in den Medien auch diskutiert worden ist, dass unser Bruttosozialprodukt oder Wirtschaftswachstum um 0,1% abgenommen hat. Das ist etwas, was wir in der Kommunikationswissenschaft ja auch herausgearbeitet haben. Die ständige Beobachtung von uns und von unserer Gesellschaft. Also wir werden immer transparenter als Menschen, wie wir leben, wie die Gesellschaft funktioniert. Das war früher, wenn ich noch an meine Kindheit zurückdenke oder wenn ich das jetzt höre, was auch jetzt die Hörerinnen und Hörer gesagt haben, ein ganz anderes Lebensgefühl in den 70er, 80er Jahren. Dann bin ich mal weg für 3 Wochen, dann höre ich auch keine Nachrichten. Ich weiß gar nicht, was passiert. Da hat man früher auch im Journalismus gesagt, eine saure Gurkenzeit. Und dann konnte man immer über die sogenannte Dritte Welt oder im globalen Süden auch mal berichten im August. Das ist vorbei.
Also der Druck von vielen Seiten, muss man ja sagen, wenn man das so hört, größer geworden. Patricia Tamm, Sie sind Wirtschaftspsychologin, Sie sind aber auch Resilienztrainerin, Sie sind Referentin für Gesundheitsförderung bei der Krankenkasse Pronova BKK. Wenn ich das so höre, Druck von allen Seiten, tolle Orte zu haben, schön auszusehen im Urlaub, wie entspannen Sie da?
Also ich versuche mich tatsächlich so ein bisschen frei zu machen von diesen Idealen. Also dass man einfach tatsächlich das so ein bisschen ausblendet. Ich bin auch ein großer Fan von dieser gedanklichen Distanz von der Arbeit. Also ich kann da auch tatsächlich am besten entspannen, wenn ich mal das Handy ausschalte oder zumindest diese Push-Nachrichten ausstelle und wirklich dann auch mich selber so ein bisschen diszipliniere, mich davon frei zu machen und auch eben von den sozialen Medien da auch mal bewusst sich nicht mit zu beschäftigen, weil es eben auch eben eine Welt propagiert, die vielleicht auch nicht so ganz der Realität entspricht und einem dann vielleicht eher schlechte Laune macht, als dass es einem irgendwelche Glücksgefühle bringt im Urlaub. Also diese gedankliche Distanz ist für mich ein ganz wichtiges Erholungsprinzip, was ich versuche umzusetzen.
Und wir haben es ja auch gehört, es kann sich ja auch nicht jeder leisten, an tolle Orte zu fahren, einen Wahnsinnshintergrund zu haben mit blauem Meer im Rücken und das Selfie dann womöglich noch aus dem Wasser raus. Laura Wenz, Sie haben sich damit ja auch schon befasst als Erholungsforscherin. Sie haben die Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni in Lüneburg inne. Urlauben, ohne dass man möglicherweise die Fähigkeit hatte, weil das Budget nicht da ist, weit wegzufahren oder auch nur in die nähere Umgebung zu urlauben. Wir wissen, auch in Deutschland ist Urlaub teuer. Was würden Sie sagen, Erholung kann man überall finden? Sie haben ja schon geschildert, die Gegensätze sind auch wichtig zu dem, was man sonst im Alltag macht.
Genau, das sind die guten Nachrichten. Erholung ist ein Prozess, der stattfindet, relativ unabhängig davon, wo wir sind. Weg zu sein fördert diesen Prozess, weil es natürlich einfacher ist, nicht an die Arbeit zu denken, nicht an den Haushalt zu denken, wenn man woanders ist. Und deswegen ist es der einzige Nachteil, wenn man zu Hause bleibt, dass man ein klein wenig mehr dafür tun muss, diesen gedanklichen Abstand wirklich zu bekommen. Und da bietet sich eben trotzdem an, mal was Neues auszuprobieren. Wie viele waren in der Stadt oder dem Ort, wo sie leben, noch nie im Museum oder haben sich die Sehenswürdigkeiten angeschaut oder waren im Wald hinterm Haus mal spazieren oder ähnliches. Also sich bewusst einfach dann die Auszeiten, die neuen Erlebnisse zu Hause zu suchen. Und dann kann die Erholung ganz genauso gut stattfinden. Wichtig ist dann vielleicht, wenn einem das nicht gut tut, eben für sich die sozialen Medien ein bisschen außen vor zu lassen und nicht die ganze Zeit nachzuschauen, was machen denn alle anderen so. Das kann vielleicht noch ein Tipp irgendwie sein. Ich selbst zum Beispiel verzichte immer darauf, bei Instagram oder in meinem WhatsApp-Status oder ähnliches Urlaubsfotos zu packen. Ich mache den Urlaub für mich und nicht für andere. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Und dann ist es nämlich auch egal, wo ich bin.
Und am besten auch nicht vergleichen. Das hört man da auch raus, dass das einem gar nicht so gut tut, wenn man das womöglich macht.
Genau.
Wir reden heute über die Frage, nur mal kurz die Mails checken, wie machen wir richtig Urlaub? Und wir haben da auch schon drüber gesprochen, es ist eine Vorbereitung, die man braucht. Es ist dann während des Urlaubs sicherlich auch sich mal bewusst machen, was möchte ich eigentlich? Wir haben auch gehört, die Kontrolle darüber ausüben, was man tut. Aber dann rückt der Urlaub langsam näher. Und Patricia Tam, Ihre Umfragen haben auch gezeigt, dass es Menschen gibt, die dann schon relativ früh im Kopf eigentlich den Urlaub auch abbrechen, richtig?
Genau, tatsächlich. Also die Zielgruppe der Führungskräfte, das hat unsere Studie gezeigt, die sind, da gibt es einen relativ hohen Anteil, die wieder sehr viel früher eben aus dem Urlaub raus in den Alltag zurückschalten, eben sehr viel früher sich auch schon wieder mit den Mails beschäftigen als andere Zielgruppen. Also diese Gruppe ist besonders betroffen.
Und was heißt das? Was macht das mit dem Urlaub?
Ja, im Grunde haben wir ja schon jetzt sehr, sehr viel drüber gesprochen, sind dann diese ganzen Erholungsprinzipien mit der gedanklichen Distanz zur Arbeit oder mit der erlebten Autonomie, ist tatsächlich dann passé. Also dann kann man das natürlich nicht so gut umsetzen. Wir haben aber auch drüber gesprochen, das ist natürlich super individuell, dass einem das vielleicht auch ein bisschen Sicherheit geben kann, wenn man eben ab und zu mal sich dann doch damit beschäftigt, um einfach da beruhigt zu sein. Aber wichtig ist, dem nachzukommen, dass man eben einfach dann versucht, wieder in diesen Entspannungsmodus reinzukommen.
Aber Tatsache ist, es sind vielleicht 2-3 Wochen im Jahr, die man so einen Break hat. Und jetzt ist die Frage, ist die Dauer wichtig? Also ist es gut, wenn man dann schon vorher gedanklich wieder zurückkommt? Oder sagen Sie, naja, man braucht schon die und die Zeit, damit es einem wirklich auch gut geht, damit man so erholt ist, dass man wieder in den Arbeitsalltag auch gut einsteigen kann?
Also es ist ganz interessant, dass die Stressforschung auch zeigt oder verschiedene Studien auch zeigen, dass es gar nicht unbedingt auf die Dauer ankommt. Also dass auch kurze Urlaube von 4 oder 5 Tagen genauso effektiv sein können wie 3 Wochen am Stück. Einfach weil der Erholungsmodus oft eben an Tag 3, 4 schon einsetzt und danach sich das relativ von den Erholungswerten auch stabilisiert und gar nicht mehr so viel passiert. Und dann lieber diese kürzeren Zeiten tatsächlich wertvoller sein können, weil sie eben einfach häufiger sind und mal häufiger diese Unterbrechung für die Erholung da ist, als bei einem langen 4-Wochen-Urlaub zum Beispiel.
Wobei ich da Unterschiedliches auch immer wieder mal gelesen habe. Es gibt auch die Zahl 12 Tage, die ist vielleicht auch schon ein bisschen älter, aber die habe ich noch im Kopf aus einer anderen Sendung, wo es darum ging, 12 Tage brauchen wir, bis wir runterkommen und bis wir wirklich im Kopf auch die Arbeit nicht mehr so präsent haben und dann setzt eigentlich erst wirklich die Erholungsphase ein. Und dann brauchen wir eigentlich noch mal ein paar Tage, damit wir wirklich richtig erholt sind. Was ist da richtig? Was stimmt?
Also auch da gilt, es ist super individuell, wer sich wann am besten erholt, wie viel Programm man im Vorfeld hat, was man wirklich in der Lage ist, auch mental wegzuschließen. Und dann ist tatsächlich die Dauer gar nicht so das Entscheidende, würde ich sagen, sondern tatsächlich eher, wie gut man das umsetzen kann, dass man eben in diesen Entspannungsmodus reinkommt.
Und dann haben wir jetzt auch gehört, es kommt drauf an, ganz individuell, die Dauer des Urlaubs, aber auch wo man hinfährt. Frau Wenz, das, wo man hinfährt, auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen und Haltungen. Die einen wollen ans Meer, die anderen wollen in die Natur, in die Berge. Wie gesagt, wir haben schon über Typen auch gesprochen. Der eine braucht die Action, der andere braucht die Ruhe. Aber wenn es um die Orte geht, wir haben auch darüber gesprochen, dass es manchen ja auch gut tun kann und dass man die Erholung auch findet, wenn man nicht so weit reisen kann. Aber würden Sie sagen, da gibt es durchaus Erkenntnisse, dass das Meer mit dem tiefen Blau uns vielleicht auch für die Seele gut tut, wenn wir da drauf gucken, oder das Grün im Wald, wenn wir Wanderungen machen, dass das irgendwas mit uns macht. Gibt es da Erkenntnisse zu?
Ja, tatsächlich zeigt die Forschung, dass wir uns in der Natur besser erholen als in bebautem Gebiet, als in Städten. Das bedeutet, gerade für einen längeren Urlaub sollte irgendwie auch Naturerlebnisse draußen sein, inkludiert sein. Für einen Kurztrip hingegen kann so ein Städtetrip auch ganz toll sein, weil wir dort natürlich auch neue Erlebnisse haben und machen, und auch das kann natürlich helfen, mal rauszukommen. Am Ende macht es die Mischung und erlaubt es, was gut tut.
Und wir haben auch schon drüber gesprochen, was Social Media mit uns macht, und es gibt da auch Erkenntnisse zu. Jeffrey Wimmer, Sie haben es ja auch gerade schon geschildert, also wie sehr die digitale Welt ja auch da in den Urlaub reingreift, aber das macht noch mehr. Patricia Tamm, da haben Sie auch eine Untersuchung zugemacht, die wir vielleicht gerade nochmal aufgreifen können. Ist ein kleiner Exkurs, aber vielleicht auch nicht ganz unbedeutend, wenn es um Stress geht, nämlich das Schönheitsideal. Da hat sich was getan, auch wenn es um den Urlaub geht. Was sind da Ihre Erkenntnisse?
Ja, in jedem Fall. Also es ist tatsächlich ein erschreckendes Ergebnis. Wir haben nämlich in unserer Studie herausgefunden, dass gerade die junge Generation, die unter 30-Jährigen, nicht nur kritisch sich selbst gegenüber sind, sondern eben auch anderen gegenüber, und dass 43% der Überzeugung sind, dass sich übergewichtige Menschen nicht in Badebekleidung zeigen sollten. Also tatsächlich ein erschreckendes Bild, was noch mal mehr zeigt, dass wir uns anscheinend schon doch noch sehr stark von Schönheitsidealen beeinflussen lassen, steuern lassen. Und das nimmt im Endeffekt natürlich auch Einfluss auf unseren Urlaub und unsere Urlaubserholung, wenn wir dann eben uns fremdbestimmen lassen und vielleicht uns gegen den Bikini oder den Badeanzug entscheiden praktisch etwas anziehen, was vielleicht einfach von anderen irgendwie mehr akzeptiert wird.
Oder erst gar nicht ans Meer überhaupt fahren oder an den See und an den Badestrand gehen, weil wir das Gefühl haben, wir gehören da nicht hin. Hat das solche Konsequenzen? Also gibt es auch da Befragungen zu, dass Leute sich dadurch beeinflussen lassen?
Also zumindest zeigt unsere Studie, dass sich tatsächlich Menschen da nicht an den Strand trauen. Also dass dann bewusst entschieden wird, nicht unbedingt ganz auf den Strandurlaub verzichtet wird, aber zumindest, dass der Strand dann ganz gemieden wird. Und das ist schade, wenn man bedenkt, dass man vielleicht gerade deswegen eben ans Meer fährt oder den Urlaub für den Urlaub entscheidet, um da schön zu entspannen. Gerade wenn man weiß, dass man vielleicht auch die Natur braucht, um da gut runterzukommen. Die Laura Wenz hat es eben erwähnt. Und das ist natürlich dann erschreckend und schade, wenn das eben nicht so umgesetzt wird.
Jeffrey Wimmer, Sie haben ja schon einiges dazu auch gesagt, was digitalen Stress angeht und den Druck, den Medien da auch womöglich machen. Als Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienrealität an der Uni in Augsburg. Und wenn wir das so hören, was sich Menschen auch für Druck machen oder aber auch welche Schönheitsideale offensichtlich in den Köpfen vieler sind, die sich dann auch sogar gestört fühlen von Menschen, die vielleicht diesem Ideal nicht so ganz entsprechen am Strand. So gibt es ja auch unterschiedliche Methoden, damit umzugehen, wie man das abschaltet oder wie man sich selber kontrolliert und sagt irgendwie, nee, ich möchte das, aber ich möchte nicht so bestimmt werden von diesen Apps, von diesen Möglichkeiten, die mir Social Media gibt. Wie gehen die Menschen damit um? Dazu haben Sie ja auch eine Untersuchung gemacht.
Das ist eine gute Frage. Wir haben eine Langzeituntersuchung gemacht, wo wir 1,5 Jahre lang 20 Leute begleitet haben in ihrem Alltag. Sie regelmäßig gefragt haben, welchen Stress sie wie empfinden und auch wie sie damit umgehen. Und die Ambivalenz hat sich da auch gezeigt, dass digitale Medien nicht nur Stress auslösen können, sondern sie können auch helfen im Umgang mit dem Stress. Das ist ja das an den digitalen Medien, sie haben ja immer zwei Seiten. Und etwas, was Menschen in ihrem Alltag sehr viel benutzen, ist es wiederum Apps, um mit Stress umzugehen. Verschiedene Formen von Apps, die es da gibt. Technische Apps, die einfach dann etwas blocken, die einem helfen, etwas auszuschalten, wegzuschließen. Apps, die einem helfen, drüber zu reflektieren, die einem dann aufzeigen, wie viel man online verbracht hat, um so etwas zu machen. Es gibt auch nicht digitale Wege, die sehr hilfreich sind. Also, und das haben wir in unserer Studie festgestellt durch unsere Methode. Wir haben Gruppendiskussionen gemacht, in denen regelmäßig die Teilnehmerinnen miteinander drüber gesprochen haben. Und das miteinander drüber sprechen, das Reflektieren, was ich schon mal eingangs gesagt habe, das ist auch ganz wichtig. Also dass man das artikuliert mit anderen und sagt, hey du, ich fühle mich dabei nicht so gut oder ich habe ein Problem damit und dann in einen Austausch kommt, das ist eine ganz wichtige Geschichte.
Das ist vielleicht auch das, was wir auch schon angesprochen haben, eine Art Unternehmenskultur, was man als Arbeitnehmender auch vielleicht selber voranbringen kann, indem man mit Kolleginnen und Kollegen einfach im Vorfeld des Urlaubs auch schon mal darüber spricht?
Richtig, was ja auch eine Hörerin auch schon mal gesagt hat, anzusprechen, Verantwortung zu übergeben und nicht nur stillschweigend zu sagen, ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Ich finde es gut, wenn es jetzt jemand anders übernimmt, richtig?
Wie machen Sie das dann, wenn Sie wissen, es geht zurück? Also der Urlaub ist beendet, meine Erholungsphase, die muss ich jetzt irgendwie einigermaßen abschließen. Wie gehen Sie dann zurück wieder zur Arbeit?
Ich persönlich, also mit meiner Familie, das ist eine schöne Frage. Was ich gelernt habe, und das war ja auch ein Punkt, was ich eingangs gesagt habe, was ganz wichtig ist, neben der Medienkompetenz ist die Mediensozialisation. Wir lernen von anderen und geben das auch weiter. Und ich habe von meinen Eltern gelernt, dass wir immer im langen Urlaub auch am Abend zuvor so einen Abschlussabend gemacht haben. Und wir waren nochmal zusammen schön essen. Meine Eltern haben dann einen Wein getrunken, ich habe einen Spezi bekommen oder was weiß ich. Und man hat das nochmal ein bisschen zelebriert und gesagt, das war jetzt ein schöner Urlaub, der geht jetzt zu Ende, morgen geht's wieder zurück. So bewusst das auch zu sagen, jetzt ist etwas zu Ende und jetzt kommt wieder was Neues, das ist auch für mich eine Form von Grenzziehung.
Und auch so eine Art, ein Ritual, das es einem vielleicht auch leichter macht, wieder überzugleiten in die Arbeitswelt. Laura Wenz, wie ist das bei Ihnen als Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie? Haben Sie auch so ein Ritual?
Ja, bei mir ist es so, dass ich natürlich große Freiheit und Flexibilität habe, auch meinen Arbeitsalltag zu gestalten und dementsprechend beispielsweise sehr frei darin bin, auch zu überlegen, mit wie viel Arbeit ich direkt wieder einsteigen möchte. Was ich ganz gerne mache, ne? Ja, genau, absolut, das haben ja nicht ganz viele. Was ich ganz gerne mache, ich weiß immer nicht, ob das so clever ist, das so im Radio zu sagen, aber ich stelle meine Abwesenheitsnotiz immer als ein kleines bisschen länger ein, als ich tatsächlich weg bin, so dass ich die ersten Tage quasi noch die Möglichkeit habe, in Ruhe Dinge abzuarbeiten, ohne dass Personen, die mir eine neue E-Mail schicken, unmittelbar direkt auch mit einer Antwort rechnen. Ja. Und vielleicht ist das ein Tipp für den einen oder anderen Hörer, Hörerin, zu überlegen, wie kann ich meinen Wiedereinstieg auch planen? Wir haben ganz viel über Planung gesprochen, ja, vorneweg im Urlaub. Und ich glaube auch, dass wieder in die Arbeit reinkommen, in den Alltag reinkommen, sollte auch ein bisschen mit geplant werden und mit Bedacht angegangen werden. Ein Tipp kann zum Beispiel auch sein, nicht am Montag wieder einzusteigen, sondern zum Beispiel am Mittwoch. Dann ist erstmal der Weg bis zum nächsten Wochenende nicht so lang.
Patricia Tam, Ihr persönlicher Tipp, wie kann der gleitende Übergang gelingen? Ich nehme den von Laura Wenz auf jeden Fall auch selber mit.
Auf jeden Fall den und vielleicht auch mit so kleinen Verankerungsstrategien arbeiten. Das ist so mein persönlicher Tipp. Das hilft mir immer, dass man so ein bisschen was von der Inspiration, von den neuen frischen Ideen, die man vielleicht im Urlaub bekommen hat, so mit in seinen Alltag nimmt, dass man vielleicht mal so ein Urlaubsgericht nachkocht oder sich ein paar schöne Bilder aufstellt für positive Assoziationen auch an den Urlaub, den man sozusagen so ein bisschen in den Alltag mit reinnehmen kann. Das hilft mir enorm, das Urlaubsgefühl auch so ein bisschen zu kultivieren.
Also gute Gefühle mit im Herzen weitertragen, auch wenn dann der graue Alltag vielleicht wieder kommt oder aber einem die Arbeit dann auch wieder so viel Spaß macht, dass man mit Freude auch wieder an die Arbeit geht. Das war's von uns hier an dieser Stelle. Im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit Umwelt- und Verbraucherthemen nach den Nachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben, zugehört haben, mitgedacht haben und mit dabei waren, nämlich Patricia Tam, Wirtschaftspsychologin, Resilienztrainerin, Professor Dr. Laura Wenz, Erholungsforscherin, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie und Professor Dr. Jeffrey Wimmer, Professor für Kommunikationswissenschaft in Augsburg. Ihnen allen herzlichen Dank und wie gesagt auch Ihnen allen am Radio oder wo auch immer Sie uns zugehört haben. Ich bin Petra Ensminger und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitag.